SWR aktuell Kontext.
Es war eine der größten Naturkatastrophen in der deutschen Geschichte. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 führten extreme Regenfälle dazu, dass die sonst eher seichte Ahr in Rheinland-Pfalz innerhalb von wenigen Stunden zu einem reißenden Fluss wurde. 135 Menschen kamen im Ahrtal ums Leben. Die Flut zerstörte auch große Teile der Ortschaften im Tal. 5 Jahre danach ist vieles wieder aufgebaut. Wie hat die Flut das Leben im Ahrtal verändert? Wie blicken die Menschen dort in die Zukunft? Wie haben sie es geschafft, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten? Darum geht es im SWR aktuell Kontext, 5 Jahre nach der Ahrtalflut. Ich bin Christian Haug. Als am Morgen des 15. Juli 2021 die ersten Meldungen von den Fluten in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal kamen, da war die Lage noch sehr unübersichtlich, sowohl für die Rettungskräfte und Behörden als auch für die Medien. Strom- und Telefonleitungen waren zerstört, das Mobilfunknetz teilweise zusammengebrochen. Johannes Baumert war damals Reporter im SWR-Studio Koblenz und mein Kollege Andreas Fischer hat ihn gefragt, ob er sich erinnert, wie er am Morgen danach von der Flut erfahren hat.
Ja, sogar noch ziemlich genau. Ich hatte zu dieser Zeit Urlaub eigentlich und war zu Hause und habe dann frühmorgens einen Anruf von meiner Chefin bekommen, da ist was Schreckliches passiert, fahr mal hin ins Ahrtal. Und bin dann sehr, sehr schnell dahin und schon auf der Autobahn waren überall Autos und Kolonnen vom Technischen Hilfswerk, von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst und spätestens da habe ich dann gemerkt, dass das schon ziemlich heftig ist, was da passiert sein muss.
Du bist dann ins Tal reingefahren, warst im stark betroffenen Ort Schuld. Was waren da deine ersten Eindrücke?
Also es ging eigentlich schon auf der Fahrt los, dass ich nach Schuld hin gar nicht überall weiterkam. Man war eigentlich mitten gestrandet und dann fährt man bei Schuld über den Berg und kann auf diesen Ort blicken. Und das ist ein Bild, was ich so wahrscheinlich nicht wieder vergessen werde, weil man einen Ort mitten in der Eifel sieht, der komplett zerstört war. Da war kaum mehr was übrig. Häuser, die zusammengefallen waren. Ein Fluss, der braun war zu diesem Zeitpunkt noch, weil er noch Wasser führte mit Heizöl gemischt zwischendrin. Also es war einfach eine Situation der Zerstörung und der Verwüstung in diesem Ort. Man hat wirklich erkannt, da ist alles kaputt, was nur kaputt sein kann. Das war ein sehr, sehr eindrückliches Bild aus Schuld, aber dann auch später aus den anderen Orten im Ahrtal.
Du bist dann als Reporter im Ahrtal geblieben, hast in den vergangenen Jahren aus unserem SWR-Büro dort berichtet über den Wiederaufbau, über alle Probleme, die es gab. Wie bist du damit umgegangen, jeden Tag so viel Zerstörung und auch so viele sehr emotionale Schicksale zu sehen?
Also das war für uns als Reporter und für mich auch in der Tat eine sehr schwierige Situation, weil man damit täglich konfrontiert wurde. Ich glaube, mir hat es sehr geholfen, darüber berichten zu können, weil man konnte die ganze Zeit darüber reden, man konnte mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Und es war für mich auch sehr hilfreich, so diesen Wiederaufbau mitzubekommen und begleiten zu können. Ich war 3 Jahre etwa dort und habe dort auch wirklich viele Details des Wiederaufbaus mitbekommen. Und dann wächst man so ein bisschen auch mit der Region zusammen und auch mit den Menschen dort und durchlebt auch die Höhepunkte, die es durchaus auch gab bei dem Wiederaufbau, aber eben auch die tiefen Phasen, wenn dann im Winter wieder alles dunkel wird und man diese Verwüstung auch Jahre später noch sieht.
Wenn du jetzt Leute, die du auch kurz nach der Katastrophe getroffen hast, wieder triffst, wie viel Positives, wie viel Optimismus spürst du da jetzt 5 Jahre später?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man wirklich so nicht sagen. Ich glaube, was typisch ist für diese Situation im Ahrtal, dass man ein sowohl als auch hat. Es gibt die Menschen, die mit allem schon fertig sind, die ihre Häuser wieder aufgebaut haben und die sehr optimistisch nach vorne schauen und sagen, seht, wie schön wir das hier wieder aufgebaut haben oder wie schön ich mein Haus wieder aufgebaut habe. Ich möchte mit dieser Flut eigentlich nicht wieder viel zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch die Fälle von den Menschen, die noch mitten im Wiederaufbau sind, bei denen es nicht geklappt hat, sei es, weil die Versicherung nicht mitgemacht hat oder weil sie die staatlichen Hilfen auch nicht bekommen haben oder nicht schnell bekommen haben oder die jetzt spüren, dass sie nicht so schnell sind, wie sie eigentlich sein wollten. Also da gibt es sowohl diejenigen, die euphorisch sind und froh sind, wieder aufgebaut zu haben, als auch die, die sich jetzt gerade große Gedanken machen und für die der Ausgang wirklich ganz schrecklich war.
Was hast du persönlich auch als Reporter mitgenommen aus dieser Zeit im Ahrtal?
Ich habe für meine Arbeit mitgenommen, dass es wichtig ist, auch den Menschen Zeit zu geben. Wir können nicht einfach in so einer Situation wie im Ahrtal hinfahren und die Menschen vor das Mikrofon holen und dann sagen, ja tschüss, viel Spaß beim Wiederaufbau, sondern wir müssen sie begleiten. Ich habe sehr viel Demut bekommen und ja gemerkt, dass das, was im Ahrtal passiert ist, eine so schreckliche Katastrophe ist, an die ich immer wieder denken werde, auch in den nächsten Jahren, aber über die wir auch immer wieder berichten sollten, weil auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist, noch längst ist nicht wieder alles so, wie es ursprünglich mal war im Ahrtal.
Sagt Johannes Baumert. Er war als SWR-Reporter vor 5 Jahren im Ahrtal im Einsatz. Im Ahrtal ist in der Woche des Jahrestages an die Opfer und die Überlebenden erinnert worden. Viele Politiker aus den betroffenen Kommunen, dem Land und dem Bund waren da. Und einige von ihnen fanden Worte, auf die die Menschen im Ahrtal lange gewartet hatten. SWR-Reporterin Lea Vassiliadis über die Gedenkfeier 5 Jahre nach der Flut im Ahrtal.
Es war genau 19.30 Uhr, als der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder von der CDU sich auf dem Marktplatz in Ahrweiler entschuldigte. Er ist erst seit knapp 2 Monaten Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
Es war Fehlbarkeit, die dazu führte, dass das Ahrtal nicht auf diese Katastrophe vorbereitet war. Es war Fehlbarkeit, die dazu führte, dass so viele Menschen gestorben sind. Es war Fehlbarkeit, dass das Leid in dieser Schicksalsnacht nicht abgemildert wurde. Es ist das Versprechen und die Zusage des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Der Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt. Dafür bitte ich als Ministerpräsident um Entschuldigung.
Für die Menschen vor Ort sind das wichtige Worte.
Wir sind Helfer der ersten Stunde und seit 5 Jahren hier im Ahrtal unterwegs. Aber genau darauf haben wir gewartet seit 5 Jahren und finden das bemerkenswert, dass Herr Schnieder das jetzt mal vollzogen hat.
Ich denke, das ist ein großer Schritt für das Ahrtal hier.
Für Schnieder war die Entschuldigung bei der Gedenkveranstaltung ein persönliches Anliegen.
Es geht nicht um eine persönliche Schuld, aber das Schutzversprechen des Staates ist nicht gehalten worden. Und dafür muss man auch die Größe und die Stärke haben, zu sagen, aus der Position heraus, dafür bitte ich dann auch um Entschuldigung. Wir haben dieses Versprechen nicht einhalten können.
Zur Erinnerung, die bei der Flutkatastrophe 2021 amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hatte eine Entschuldigung wiederholt abgelehnt und dies damit begründet, dass niemand für eine Naturkatastrophe um Entschuldigung bitten könne.
Ich habe mich schon sehr häufig zu diesem Wunsch geäußert und ich kann es einfach immer wieder nur wiederholen. Es war nicht absehbar für uns, dass wir mit einer solchen Flutkatastrophe zu tun haben.
Umso bedeutungsvoller war die Aussage von Schnieder am Abend für die Menschen im Ahrtal. Neben Applaus zeigten sie sich vor allem ergriffen und hoffnungsvoll. Und auch Bundeskanzler Friedrich Merz nutzte die Gedenkveranstaltung, um sein Wort an die Menschen zu richten. Bei seinem Eintreffen hatte es erst noch Buhrufe gegeben. Während er sprach, wurde es aber ruhig im Publikum.
Ich sehe vor mir und ich habe sehen dürfen, wie viel an Aufbauarbeit im Ahrtal bereits geleistet worden ist. Wie viel noch in der Planung ist, wie unermüdlich, wie zielstrebig Sie sich hier in der Zivilgesellschaft, in den Unternehmen, in der kommunalen Politik der Verwüstung stellen, buchstäblich aus dem Schlamm und aus der Zerstörung. Sie erwarten zu Recht, dass Bundespolitik und Landespolitik das Ihrige tun über die Ausbau- und Aufbauhilfefonds hinaus. Bund, Länder und Kommunen haben gemeinsam zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Deutschland besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten.
Außerdem betont der Kanzler, dass es Aufgabe des Staates ist, Menschen in solchen Katastrophen zu schützen und ihnen zu helfen. Niemand in Deutschland soll mit der Angst vor Naturkatastrophen oder den Folgen des Klimawandels alleingelassen werden, so der Kanzler. Das sei für ihn ein klarer Auftrag an den Staat. Es ist also ein starkes Signal, welches die Politik am Abend der Gedenkfeier an das Ahrtal sendet. Gleichzeitig haben die Menschen aber auch klare Erwartungen. Sie wünschen sich, dass auf die Worte jetzt konkrete Taten folgen.
Eine Konsequenz, die damals viele gefordert hatten, war ein besserer Hochwasser- und Katastrophenschutz. Denn der, da waren sich alle Fachleute einig, hat damals versagt. In SWR aktuell hat mein Kollege Andreas Fischer mit Lothar Kirschbauer über das Thema gesprochen. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Koblenz. Und Andreas hat Professor Kirschbauer gefragt, wie die Hochwasserschutzkonzepte für das Ahrtal inzwischen aussehen.
Hochwasserschutz ist ein langfristig angelegtes Projekt. Es gibt also zum einen das Projekt der Gewässerwiederherstellung, wo man dem Fluss selber versucht, soweit das im urbanen Raum möglich ist, mehr Raum zu geben. Das heißt also, damit mehr Wasser durchs Gewässer fließen kann, braucht es mehr Fläche, mehr Breite. Aber wir müssen natürlich auch in den Entstehungsgebieten einen sogenannten technischen Hochwasserschutz bauen. Das heißt, dort sind insgesamt 18 Hochwasserrückhaltebecken geplant. Die Planung und natürlich auch der Bau braucht seine Zeit. Das heißt also, das sind Projekte, die auch teilweise Jahrzehnte dauern werden, aber man muss sie einfach angehen.
Also eine schnelle Lösung gibt's nicht, das hört man schon raus. Schauen wir mal auf diesen einen Aspekt, den Sie gesagt haben, dem Fluss mehr Raum gehen. Ich war selber mal im Ahrtal, das ist ja ein sehr, sehr enges Tal mit sehr steilen Hängen an der Seite. Wie viel Raum kann man dem Fluss da überhaupt geben?
Es gibt Bereiche, wo ich dem Fluss gar keinen Raum mehr geben kann. Die sich auskennen, zum Beispiel im Bereich der bunten Kuh, dort haben wir so einen Engpass, aber wir können dem Gewässer vorher Raum geben, sodass das Wasser zum einen langsamer abfließt, aber auch schon im Flusstal Wasser gespeichert werden kann, zwischengespeichert werden kann. Wir können natürlich jetzt nicht die Geologie und die Topografie komplett umbauen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, und das ist auch ein Aspekt, der immer mehr jetzt bewusst wird. Wir müssen einzugsgebietsweise denken. Das heißt also, ich muss das ganze Einzugsgebiet der A zum Beispiel betrachten. Und ich muss also zum einen gucken, was kann ich vielleicht in der Fläche schon zurückhalten durch kleinere Maßnahmen? Wo kann ich eventuell große Maßnahmen, Hochwasserrückhaltebecken bauen? Denn ich muss ja nicht nur immer den Blick jetzt auf die Flut legen, sondern wir sehen es ja gerade ganz aktuell bei dieser Hitzephase, die wir haben. Wir müssen auch die Dürrephasen betrachten. Das heißt, wenn ich Wasser auch bei kleineren Ereignissen länger in der Fläche zurückhalte, erreiche ich eine höhere Grundwasserneubildung und habe dann mehr Wasser im Boden auch für solche trockenen Zeiten.
Jetzt haben wir erstmal drüber gesprochen, wie man sich darauf einstellen kann, um das Wasser dann so zu leiten, dass es idealerweise keine Wohngebiete überschwemmt. Gleichzeitig kann sowas ja dann trotzdem passieren und da geht es ja auch darum, wie baut man im Ahrtal. Seit 5 Jahren wird wieder aufgebaut und viele Häuser stehen weiter nah am Gewässer. Ist das aus Ihrer Sicht verantwortbar?
Die Frage wird häufig gestellt und man muss die Menschen auch verstehen, die im Ahrtal leben und wohnen. Das ist Heimat. Und viele leben auch von dem Tourismus. Das heißt also, die müssen teilweise auch im Ahrtal bleiben. Und man findet auch direkt im Ahrtal keine Flächen, sage ich mal, außerhalb des Überschwemmungsgebietes, weil dort haben wir andere Restriktionen, ob das Naturschutz ist, ob das dann die Weinberge sind. Das andere ist auch, dass es zum Beispiel von den Versicherungen teilweise nur Geld gibt, wenn man an dieser Stelle, wo man gebaut hatte, sein Haus wieder saniert.
Müssen wir einfach damit leben, dass man mit solchen extremen Starkregenereignissen, dass man sich auf die nicht zu 100% vorbereiten kann, dass man sich nicht zu 100% schützen kann?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Man sollte sich wirklich deutlich machen, dass es keinen 100%igen Schutz gibt. Ich kann für mich selber ein privates Schutzniveau festlegen, sagen wir mal, ich sichere mich bis 1 Meter über Gelände, habe damit auch eine gewisse Zeit, entweder mich nach oben zu evakuieren oder sogar noch das Haus zu verlassen. Aber es gibt keinen absoluten Schutz, dann kommen wir nämlich auch wieder auf Ihre Frage vorhin zurück, werden die Starkniederschläge eventuell größer? Ja, das heißt, wir können nicht sagen, die nächste Flut wird nur maximal genauso hoch, die kann auch größer werden.
Sagt Lothar Kirschbauer. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau an der Hochschule Koblenz. Der Hochwasserschutz ist ein wichtiges Thema. Der Wiederaufbau ist das andere. Viele Menschen haben im Juli 2021 im Ahrtal ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Das Ahrtal war und ist auch ein bekanntes Weinanbaugebiet. Und selbstverständlich waren auch viele Winzerinnen und Winzer von der Flut betroffen. In den Weinkellern schwammen Fässer und Flaschen im Schlamm. Zerstört wurde damals auch das Weingut von Lukas Seermann. Er ist Winzer und Gastronom in Altenahr. Er hat es inzwischen gemeinsam mit seiner Familie wieder aufgebaut. Andreas Fischer hat den Winzer gefragt, wie es nach der Flut vor 5 Jahren in seinem Weingut aussah.
Leider sehr katastrophal, alles kaputt, aber natürlich auch viel Raum zur Entfaltung danach.
Sie hatten das Weingut gerade erst 2 Jahre vorher, 2019, übernommen. Sie sind die 4. Generation in Ihrer Winzerfamilie. War Ihnen, als Sie diese Zerstörung gesehen haben, sofort klar, dass Sie den Betrieb wieder aufbauen?
Für mich war das klar, weil ich mir auch in erster Linie nicht darum Gedanken gemacht habe. Es drehte sich erstmal um das Wohl der Familie, dann auch um die Schäden, was ist passiert. Und dann ist man vom Saubermachen direkt in den Wiederaufbau reingerutscht.
Wie lange hat es denn gedauert, bis alles erstmal so weit gereinigt und aufgeräumt war, dass man überhaupt ans Neuaufbauen denken konnte?
Dank wirklich vieler genialer Menschen, helfender Hände von nah und fern, Winzer, Winzerinnen und auch nicht Profis, konnten wir 4 Wochen später, 6 Wochen später den Herbst schon wieder reinholen, was natürlich für uns als Winzer sehr wichtig ist. Die letzten Wiederaufbauarbeiten haben wir im April 2025 abgeschlossen.
Was war denn dabei das Herausforderndste an diesem Wiederaufbau?
Das war die Koordination. Es war natürlich auch die Situation, dass man nicht wusste, wie man das bezahlen soll. Wir waren jetzt in dem Fall nicht versichert. Aber auch hier gab es neben dem Zuspruch natürlich auch finanzielle Mittel, sowohl staatlicherseits als auch von privater Seite. Währenddessen haben wir versucht, unseren Verkauf anzukurbeln, was auch ganz gut funktioniert hat. Und so hat es am Ende funktioniert.
Verkauf ankurbeln sprechen Sie schon an. Kurz nach der Flut haben ja viele Menschen den sogenannten Flutwein gekauft, also Flaschen, die aus dem Schlamm gerettet wurden und noch trinkbar waren. Wie war denn die Solidarität Ihrer Kundschaft in diesen Wochen nach der Flut?
Die war ganz unterschiedlich, größtenteils sehr positiv. Einige waren nach wie vor auch in Unwissenheit und fragten, wann sie wieder verkosten kommen können. Der Verkauf von Flutwein war ein ganz toller Akt der Solidarität. Die Weine waren ja noch alle trinkbar. Sie sahen halt entsprechend aus. Und so hat der Kunde am Ende auch etwas davon gehabt, uns zu unterstützen.
Sie haben es gesagt, 2025 sind Sie dann mit dem Wiederaufbau fertig geworden. Was ist jetzt anders auf Ihrem Weingut und auch für Sie und Ihre Familie als zuvor?
So ziemlich alles, um ehrlich zu sein. Die Flut hat viele Steine losgetreten, Chancen aufgetan. Wir haben ein Restaurant eröffnet, das vorher nur, ich sag mal, ein kleineres Ausflugsziel war. Wir haben die Winothek neu aufgebaut, wir haben uns im Keller umgestellt, mitarbeitertechnisch umgestellt. Viele Weinberge sind abgegeben worden in der Zeit von Winzern, die auch gesagt haben, die letzten 5 Jahre möchte ich jetzt eigentlich nicht im Wiederaufbau auch noch Weinbau mit betreiben. Und so konnten wir deren tollen Weinbergschätze auch noch dazu nehmen.
Das heißt, Sie haben schon gesagt, für Sie war das auch eine Chance, verbunden mit vielen schmerzlichen Erfahrungen. Was überwiegt da jetzt 5 Jahre später bei Ihnen?
Das ist eine sehr gute Frage, um ehrlich zu sein. Es ist eine Mischung aus Anteilnahme an Menschen, die nicht so leicht damit klarkommen, weil sie vielleicht auch persönlichen Verlust in der Zeit hatten, aber auch ein sehr bereinigendes Gefühl, eine Stunde Null. Das Ahrtal war sicherlich in einer Phase, wo wir uns auf positive Art und Weise festgefahren hatten und da ist jetzt einfach viel Bewegung reingekommen. Also ich würde sagen, die Chancen aller Pietät überwiegen.
Und wie blicken Sie jetzt in die Zukunft mit Ihrem Weingut, mit Ihrem Restaurant?
Bezogen auf die Flut, wir haben die Bahn wieder, wir haben die Radwege wieder, die Menschen kommen, die Menschen sind begeistert, es gibt so viele neue Läden, es gibt viele Freunde und Bekannte, die haben auch neue Geschäfte aufgemacht, neuer Flair, also das Ahrtal ist so attraktiv wie nie zuvor, die Landschaft ist sowieso geblieben. Allerdings ist die geopolitische Lage doch etwas bedrückend und das betrifft natürlich nicht nur uns jetzt im Ahrtal, sondern auch andere. Da wünsche ich mir ja am Ende einfach mehr Frieden.
Lukas Sermann war das. Sein Weingut in Altenahr wurde durch die Flut vor 5 Jahren zerstört. Sie hören den SWR Aktuell Kontext. Diese und alle anderen Ausgaben gibt's auch in ARD Sounds. Etwas, was die Katastrophe auch gezeigt hat, wenn es darauf ankommt, halten die Menschen zusammen. Schon direkt nach der Flut kamen viele freiwillige Helfer ins Ahrtal. Dazu kamen unzählige Geld- und Sachspenden. Die Koordination dieser Sachspenden hat damals Nick Falkner übernommen. Er kommt aus dem Tal und hat das Spendenverteilzentrum Ahrtal gegründet. Daraus ist dann im Oktober 2022 die Stiftung Ahrtal entstanden, deren Geschäftsführer Nick Falkner heute ist. Auch ihn haben wir zuerst gefragt, wie er in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 von der Flut erfahren hat.
Naja, zunächst habe ich ja von den Warnungen gehört und habe auch die Vorerfahrung aus 2016, dass Hochwasser schon relativ dramatisch werden können, und war dann tatsächlich sogar an dem Abend überrascht, dass zumindest bei uns in meinem Bereich in der Grafschaft dann doch nicht wirklich was passiert ist, und dachte, das Thema ist damit gegessen. Hatte dann mit vielen Leuten aus dem Tal per WhatsApp Kontakt und habe sehr seltsame und wirklich aufreibende Informationen bekommen, ob das Wasser durch den Keller kommt gerade oder plötzlich irgendein Hochwasser entsteht an Stellen, wo ich mich gefragt habe, wie kommt das Wasser denn bis dahin? Und bei den meisten ist dann der Kontakt abgebrochen in der Nacht, da ja auch kein Mobilfunk mehr existierte, und habe dann von der Notunterkunft erfahren, die ich dann angefahren habe. Und habe mich dann schon gewundert, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Wieso gibt es eine Notunterkunft? Und so richtig konnte mir auch keiner sagen, was los ist, außer dass Menschen auf den Dächern sitzen. Weil das Tal war halt auch komplett duster. Man hat nichts gesehen. Man hat nur ein Rauschen gehört, wie wenn man an der Nordsee wäre. Aber trotzdem konnte man sich dieses Ausmaß natürlich nicht vorstellen. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich viele Leute, die ich kenne, angeschrieben habe und gesagt habe, hey, kommt mal in eine Facebook-Gruppe. Ich habe da mal eine gegründet. Ich glaube, irgendwie brauchen wir die vielleicht morgen. Ich wusste nicht, wieso und wie, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl.
Am nächsten Morgen und am nächsten Tag wurde dann das Ausmaß dieser Katastrophe klar. Sie haben gerade erzählt, Sie haben dann schon sehr früh angefangen, Leute anzuschreiben und für Hilfe zu aktivieren. Wie schnell kamen denn dann die ersten Helfer und ersten Spenden?
Naja, das war ja dann so, dass ich am Morgen nach der Flut Personen gesucht habe, wo der Kontakt abgerissen ist, und dann das Ausmaß gesehen habe, auch durch hohes Wasser erstmal durch musste und mich dann gefragt habe, ja, wo kriegen die denn ihre Sachen jetzt her? Also die haben ja nichts mehr, die brauchen ja erstmal trockene Kleidung, und bin dann ein bisschen rumgefahren, habe dann irgendwann rausgefunden, da gibt es irgendwie gar keine Stelle für, und habe dann gedacht, na gut, ich habe diese Facebook-Gruppe, jetzt fahre ich einfach mal an eine Stelle, frage, ob ich da irgendwie einen Carport nutzen darf, und fange einfach mal an, schreibe, hey, wer was hat, ich suche vor allem diese und jene Dinge, kann gern vorbeikommen. Und das hat dann keine 3 Stunden gedauert, da habe ich schon den ersten Kleiderspendenstopp reingeschrieben. Und es kamen immer mehr Leute, die dann auch gesagt haben, ich habe jetzt nicht viel zu spenden, aber ich will helfen. Und an dem ersten Tag haben wir dann auch 2 Sattelschlepper an Waren schon gesammelt. Und dann war mir klar, da immer noch keine Stelle das übernommen hat, jetzt muss ich das irgendwie auch noch sortieren und koordinieren. Also ein bisschen sammeln und rausgeben ist nicht. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen immer weiter nach vorne getragen.
Daraus ist ja dann das Spendenverteilzentrum entstanden. Eine ganz wichtige Stütze bei der Verteilung der Spenden im Ahrtal nach der Flut. Und wiederum daraus, ich habe es erwähnt, wurde dann eine Stiftung, die bis heute vor Ort ist, Angebote zum Beispiel für Kinder anbietet. Sie sind hauptberuflich Bundeswehroffizier. Wie haben Sie das denn geschafft, dieses Riesenhilfsprojekt ehrenamtlich mit aufzubauen?
Naja, gut, also erstmal habe ich 2021 all meine Urlaubstage aufgebraucht. Die hatte ich zum Glück bis dahin noch gar nicht angerührt. Dann hatte ich noch eine Woche Sonderurlaub. Ja, und danach hatten wir zum Glück so ab 22 eine so feste Struktur auch an Leuten, die auch jeden Tag gekommen sind oder zumindest an festen Tagen gekommen sind, dass die Abläufe dann auch gesessen haben, dass das Ganze wirklich wie eine Firma auch funktioniert hat. Und dann hat man halt mal eine Mittagspause. Meine Kaserne war auch direkt um die Ecke. Oder halt dann direkt Nachdienst konnte man dann halt auch mal dorthin und dann halt vor allem Vorbereitungen, große Absprachen, große Planungen und so weiter machen. Aber der Tagesbetrieb, der lief. Und heute ist das halt genauso. Also ohne das ganze Team würde das alles nicht funktionieren. Und darauf kann man sich verlassen. Und daher funktioniert das im Ehrenamt auch.
Was nehmen Sie persönlich denn mit aus den letzten 5 Jahren?
Also mein ganz persönlich größtes Learning ist, dass ich persönlich relativ häufig gezögert habe in meinem Leben bei vielen Dingen. Und das ist in der Flutnacht fast genauso gewesen. Ich habe bestimmt 2 Stunden darüber nachgedacht, ob ich jetzt diese blöde Facebook-Gruppe gründe oder nicht. Und am nächsten Tag auch bestimmt eine halbe Stunde unnötig darüber nachgedacht habe, ja, sammle ich jetzt oder sammle ich jetzt nicht. Jeder sollte im Grunde sich einfach die Dinge zutrauen. Und wenn er das Gefühl hat, ich glaube, das wäre jetzt eigentlich richtig zu tun, dann sollte er es auch selber einfach tun und nicht auf andere warten. Ich glaube, das ist so ein Learning, das kann man gar nicht stark genug betonen. Und das andere ist, dass man Zivilgesellschaft viel mehr zutrauen muss, als man es jetzt tut. Man verlässt sich sehr stark auf den Staat und selbst diese ganzen großen Hilfsorganisationen, die bezeichnet man gern mal so ein bisschen als Staat, was ja auch nicht unbedingt der Fall ist. Irgendwie machen es immer andere. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die so viel Talent haben und so viel können bei uns, dass man denen auch mehr zutrauen können muss und man weniger vom Staat verlangen müsste. Und ich würde sagen, so abschließend nach der Katastrophe, auch in künftigen Katastrophen, wir haben ja auch bewiesen, dass es funktionieren kann. Und man sollte dann auch gerade die Freiwilligen, die kommen, deutlich effizienter einbinden und ihnen auch mehr zutrauen.
Sagt Nick Falkner, Gründer und ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung Ahrtal. Und das war der SWR Aktuell Kontext, 5 Jahre nach der Ahrtal-Flut mit Christian Hauck.